Danke, Emil. Halleluja. Ich möchte nochmals beten. Und Herr, wir stehen vor dir. Und du siehst uns. Du kennst uns. Du weißt, was wir brauchen heute Morgen. Du weißt es viel besser, als wir es wissen. Und du bist ein lebendiger Gott. Und du bist hier, um uns zu begegnen. Herr, dass wir dir begegnen dürfen. Dass wir nicht nur vom Hörensagen leben, sondern unseren Jesus erleben, den auferstandenen, lebendigen Erlöser und Retter, Heiland Jesus Christus. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass du uns hilfst, durchzubrechen, ganz an dein Herz zu kommen. Heiliger Geist, wir dürfen dich einladen, heute Morgen die Kontrolle zu übernehmen dieses Gottesdienstes. Heiliger Geist, dass du wirbst um unsere Herzen, dass wir ganz nahe zu Jesus kommen, dass unser Herz mit deinem schlägt, Jesus, dass unser Herz mit deinem Herz schlägt, Vater im Himmel, denn du möchtest uns etwas weitergeben, was dich bewegt, Herr, und du möchtest uns segnen. Und wir wollen nicht an dem Segen vorbeigehen, sondern wir wollen empfangen, Herr. Wir beten darum, dass du unsere Herzensgefäße neu füllen kannst mit deiner Liebe, mit deinem Frieden, mit deiner Freude, mit deiner Kraft, mit allem, was du bist und hast. Herr, du sagst in deinem Wort, du schenkst ein gerütteltes, geschütteltes und überfließend Maß. Und deshalb öffnen wir unsere Herzen, Herr. Deshalb richten wir uns aus ganz auf dich, Jesus. Unsere Augen wollen dich heute Morgen sehen. Und unsere Herzen wollen dich erleben, weil du ein erlebbarer Gott bist. Und wir brauchen dich so sehr, Jesus, heute Morgen. Jedes Einzelne heute Morgen braucht dich so sehr. Und ich danke dir, dass du da bist und dass deine Arme ausgestreckt sind, Herr, uns zu empfangen in deinen Armen. Ich ehre dich und ich bete dich an. Wir wollen unseren Blick auf dich richten. Danke, Heiliger Geist, dass du geöffnete Herzensaugen schenkst und geöffnete Herzensohren zu sehen und zu hören, was du deiner Gemeinde bereitet hast. Wir preisen dich dafür. Halleluja. Danke, Herr, dass du vermagst, jede Leere auszufüllen mit deiner herrlichen und wunderbaren Gegenwart. Ich preise dich, Herr, dass wir nicht abhängig sind von unseren Gefühlen, sondern der Glaube, der sich festmacht mit deinem Wort, wo du sagst, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen und du bist da, Herr. Ich preise dich dafür und es freut mich von ganzem Herzen, dass wir mit dir einfach Gemeinschaft haben dürfen und dass du uns so nahe bist. Danke, Jesus. Danke, dass du heute Morgen der Gott bist, dem alle Dinge möglich sind und der keine Grenzen gesetzt sind. Der weiß um jede Krankheit, der weiß um jeden Schmerz, der weiß um jede Gebundenheit, um jede Bedrückung, um jede Depression. Er weiß um alles. Und der Arzt ist gekommen, denen zu helfen, die des Arztes bedürfen. Und danke, Jesus, dass du heute Morgen auch der Arzt bist, der gerne hilft, der Heilung schenkt, der Befreiung schenkt, der geistliche Durchbrüche schenkt, wo sie nötig sind, Herr. Du sagst das geknickte Rohr, du brichst es nicht ab, sondern du richtest es neu auf. Du tröstest die Traurigen, Herr, und richtest die Niedergeschlagenen auf, schenkst Trost und schenkst Frieden und neue Freude. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Halleluja. Amen. Amen. Glaubst du, dass der Herr heute Morgen etwas für dich vorbereitet hat? Ganz spezifisch, ganz besonders, weil er kennt uns nicht nur mit Namen, sondern er kennt unsere ganze Geschichte. Er weiß, wie du aufgestanden bist heute Morgen. Er weiß, wie du ausgesehen hast, bevor du zum Spiegel gekommen bist. Und weißt du was? Er liebt dich. Er liebt dich und er hat Verlangen, jedem Einzelnen zu begegnen. so wie er es gerade braucht. Und ich finde das so großartig, dass unser Gott uns trotz allem liebt und dass er uns beschenken möchte heute Morgen. Und ich merke, ihr seid noch nicht ganz da, aber es kommt schon, gell? Ja, einzelne. Noch nicht alle. Aber es ist gut, es kommt, es kommt. Die den Herrn von ganzem Herzen suchen, die werden leer ausgehen. Ah, eben nicht, jetzt sehe ich die, die schon da sind, konzentriert. Es geht um ein offenes Herz, wo sagt, Herr Jesus, ich bin hungrig nach dir. Nach ihm, nach Jesus, ihm begegnen zu dürfen. Halleluja. Und das ist so etwas Besonderes, dass wir einen lebendigen Gott haben, der sich aufgemacht hat, dich zu beschenken, ganz persönlich. Er sieht nicht die Masse, er sieht den Einzelnen, er sieht dich. Halleluja. Vielleicht habt ihr schon ein bisschen mitbekommen, was für ein Thema wir heute Morgen haben, was für ein Text uns beschäftigt, was uns bewegt. Die Einzelnen, die in der Hauszelle waren am Donnerstag, die haben es schon mitbekommen. Es ist eine Begebenheit, die außerordentlich ist, die so zentral ist, die so eine Schlüsselbotschaft beinhaltet, auch für die heutige Zeit, für heute Morgen. Und es gibt diese Geschichte nur einmal in der Bibel. Hochinteressant. Wir haben 4 Evangelien und nur in einem Evangelium steht diese Geschichte, nämlich im 19. Kapitel im Lukas-Evangelium. Übrigens, den Text, den Emil vorgelesen hat, war nicht im Johannes-Evangelium, sondern im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief. Die, die nicht mitgekommen sind. So, aber jetzt sind wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10, ein sehr, sehr bekannter Text, eine sehr bekannte Begebenheit. Ich lese den Text und dann darf ich Manuel bitten, dass er ein paar Gedanken mit uns teilt in diesem Zusammenhang. Der Oberzöllner Zachäus, wer kennt diese Geschichte? Ja, glaube ich, alle. Und er ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus. Er war ein Oberster der Zöllner und war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen und wissen, wer er wäre. Und es gelang ihm nicht wegen der Menschenmenge, denn er war klein von Gestalt. Deshalb lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er vorbeikommen. Und als er an die Stelle kam, sah Jesus auf, erblickte ihn und sagte zu ihm, Zachäus, Zachäus, steig schnell herab, denn ich muss heute in dein Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn mit Freuden auf. Als sie das sahen, murrten sie alle und sagten, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat hin und sagte zum Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemand betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sagte zu ihm, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was haben wir für einen wunderbaren Jesus, der sich aufgemacht hat, dich und mich zu suchen. Gerade dort, wo wir waren. Er kam in die Grube. Er kam in unser Elend hinein. In die tiefsten Tiefen, wo nur Menschen sein können, und er holte uns heraus und rettete uns. Das ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt auf dieser Erde. Halleluja. Manuel, magst du mit uns ein paar Gedanken teilen zum Zachäus?
Halleluja. So wunderbar. Wenn ich die Geschichte lese, dann stelle ich mir das immer so bildlich vor, weil ich merke mir die Dinge bildlich. Und Jesus ist in dieser Geschichte drin und nicht nur drin, sondern er sagt auch was. Und der gleiche Jesus ist genau jetzt hier. Er ist nicht tot, er ist lebendig. Er ist auferstanden. Halleluja. Ja, ich beginne von vorne. Der Oberzöllner steht hier. Und wir wissen alle von der Geschichte, Zöllner waren nicht beliebt. Damals, weil sie immer mehr Geld den Leuten abgenommen haben, als sie durften und sich daran bereichert haben. Und als ich so gelesen habe, der Oberzöllner, ist mir sofort durchs Herz geschossen, der Oberverachtete, der Oberausgeschlossene. Und Jesus kommt und er ist beliebt bei den Leuten. Die Leute lieben ihn, er heilt die Leute. Er tut Gutes. Und endlich können die Leute Zachäus einmal so richtig einen reinschieben und ihn ausgrenzen. Hier hast du nichts zu suchen und nichts zu sagen. Du arbeitest für die Römer und Jesus ist gekommen, uns von den Römern frei zu machen. Und hier hast du nichts zu suchen. Und sie konnten ihn richtig ausschließen. Und weil er so klein war, ging das auch gut. Und er konnte Jesus nicht sehen. Und interessant ist, in der Geschichte davor schreibt Lukas auch von Bartimäus, der war blind. Er wollte auch sehen. Und hier wollte Zachäus Jesus sehen. Hast du auch ein Verlangen, Jesus zu sehen? Weil damit beginnt's. Ja. Dann lesen wir weiter. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Wenn ich mich so in Zachäus hineinversetze, ausgeschlossen, nicht gewollt, nicht beliebt, aber klug. Er läuft voraus und versteckt sich in einem Baum. Ich habe da mal drüber kurz nachgeforscht. Das sind Bäume, die sehr dicht sind in dieser Region. Und ich kann mir denken, dass Zachäus nicht gesehen werden wollte, dass er sich darin versteckt hat. Niemand konnte ihn sehen, aber er konnte alle sehen. Ja. Und er hat sich gedacht, wenn ich da oben sitze, dann kann ich alles beobachten und finde schon raus, wer dieser Jesus ist. Und alle lassen mich in Ruhe. Und da kommt die Menschenmenge mit Jesus und er schaut aus den Blättern raus. Und vielleicht hat er sich gefragt, ist es jetzt der da oder ist es der da vorne? Wer ist jetzt Jesus? Und er beobachtet und die Menschen sind um Jesus. Und Jesus bleibt stehen. Und das ist so faszinierend, wie steht, als Jesus an die Stelle kam, schaute er nach oben. Jesus geht nicht an dir vorbei, er sieht dich. Er weiß, wo du bist. Und er bleibt stehen. Auf einmal waren ihm die Menschen rundherum in dem Moment vielleicht nicht mehr so wichtig, weil er hat gewusst, da oben sitzt einer, den ich liebe und auch für den gehe ich zum Kreuz. Er war schon auf dem Weg zum Kreuz und Zachäus war ihm nicht egal. Auch wenn er von allen Leuten als Betrüger, als Gauner, als Dieb verurteilt wurde, Jesus war es nicht egal. Und ich stelle mir das bildlich vor, wie Jesus nach oben schaut und auf einmal treffen sich die Augen von Jesus mit denen von Zachäus. Und Zachäus sieht das erste Mal in sündlose Augen. Wie das für ihn sein musste. Und er sieht keine Verurteilung in den Augen von Jesus. Er sieht pure Liebe. Wir lesen auch nicht in der Geschichte, was Zachäus Herz bewegt hat. Aber ich glaube, dass alles drin geschrieben steht, was wir wissen müssen. Jesus schaut nach oben. Und er sagt, Zachäus, er nennt deinen Namen. Heute Morgen ist er hier und er sagt deinen Namen. Er sagt nicht Oberzöllner, Gauner, Dieb, Abzocker. Er sagt Zachäus, Tobias, Gertrud. Los steht in meiner Bibel. Los. Lass los. Komm raus aus deinem Versteck. Lass dein Selbstmitleid los, worum du dich selber immer drehst. Deine Sorgen. Ich kann mir denken, Zachäus hatte ein einsames Leben in der Bevölkerung. War ja nicht gewollt. Lass los. Komm herunter. Das sind zwei Dinge, die er selber tun musste. Und ich glaube, dass Jesus das heute ganz persönlich sagt, auch zu mir. Ich predige das auch zu mir selber. Denn heute muss ich in dein Haus einkehren. Jesus klopft an deine Herzenstür heute Morgen. Er will einkehren, auch wenn du schon ein Kind bist. Er möchte Gemeinschaft haben mit dir heute Morgen. Und er kommt nicht, um dich zu verurteilen. Halleluja. Jedes Mal, wenn Jesus den Mund geöffnet hat, dann ist der Heilige Geist herausgekommen. In Power und in Kraft. Und das hat geschnitten. Sein Wort schneidet. Und sein Wort ist das Einzige, das schneidet zwischen Seele und Geist. Und diese zwei Dinge liegen manchmal sehr nahe beieinander und schwer zu unterscheiden. Aber sein Wort, wenn Jesus den Mund öffnete, das schneidet ganz klar dazwischen. Jesus möchte einkehren. Und danach lesen wir gar nicht mehr so viel, was dazwischen passiert ist. Jesus hat auch nicht gesagt, heute wollen wir zusammen, meine Jünger und ich, einkehren. Nein, Jesus, ich möchte bei dir einkehren. Jesus und du alleine, das ist der Moment der Rettung. Wenn nur Jesus und du da sind. Es geht nicht um das rundherum. Und was mich am meisten berührt, ist die Wiedergeburt. Nachhaltig verändert. Diese Begegnung, diese Berührung von Jesus. Keine langen Worte, keine Seelenklempnerei. Jesus schaut ihn in die Augen, liebt ihn bedingungslos, ohne Verurteilung. Und Zachäus Herz wird so verändert. Er hat Vergebung erfahren. Er hat Heilung erfahren. Und das sehen wir an seiner Reaktion. Alle haben es gesehen. Er hat nicht ein Buch geschrieben oder Worte lang gemacht. Er hat Taten getan. Und das war das Zeugnis von dem, was Jesus in ihm bewirkt hat. Die Leute rundherum haben immer noch schlecht geredet und gesagt. Aber die Leute reden immer. Also lassen wir sie reden, das ist egal. Es geht um Jesus und um dich. Auch heute Morgen. Halleluja.
Halleluja, ich könnte noch lange zuhören. Halleluja. Ja, Zachäus war eine Schlüsselperson. Warum gerade Zachäus? Als Oberzöllner hatte er viele Zöllner auch unter sich. Er hatte sozusagen Angestellte. Und wie gesagt, er war verhasst überall. Und wenn Zachäus eine Veränderung erlebt, dann wird das sichtbar. Dann haben sie das erlebt, wenn er sich aufgemacht hat und den Armen die Hälfte seines Vermögens gebracht hat, dann glaube ich, dann hat er nicht nur Geld gebracht oder Essen, sondern er hat etwas von dieser Liebe weitergegeben, die er durch Jesus empfangen hatte. Und ich glaube, das hat die Menschen in der Tiefe ihres Herzens berührt. Das Evangelium, das er weitergab, diesen Menschen oder denen, denen er zu viel abgenommen hat, das Vierfache zurückzugeben, die er betrogen hat. Und ich glaube, er hat ihnen nicht nur das Vierfache zurückgegeben, sondern er hat sich entschuldigt bei ihnen. Versteht ihr, was ich meine? Es tut mir leid, dass ich ungerecht gehandelt habe. Und ich glaube, das, was er da weitergegeben hat, es war nicht das Geld, das er austeilte. Es war das Herz, das er mit diesen Menschen teilte, das Jesus ihm offenbart hat. Das ist so wunderbar, wie Jesus, diese Schlüsselperson, auf dem letzten Weg, bevor er nach Jerusalem kam und sein Leben hingab für die Menschen, am Kreuz von Golgatha noch diesen Abstecher machte, weil er so verbunden war mit dem Herzen seines Vaters und diesen wichtigen Auftrag noch wahrgenommen hat. Wir wären wahrscheinlich mit 120 durchgefahren durch Jericho und hätten den Auftrag Gottes gar nicht wahrgenommen. Aber Jesus war so verbunden mit dem Herzen des Vaters, um diesen so zentralen, wichtigen Auftrag wahrzunehmen. Bitte, ihr Lieben, lasst uns nahe am Herzen des Vaters sein. Lasst uns in Kontakt mit dem Heiligen Geist sein, dass wir diesen Moment wahrnehmen, wenn er sagt, du, da ist eine Person, vielleicht ein Zachäus, vielleicht eine Person, die ausgestoßen ist von der Bevölkerung, die nicht wahrgenommen ist, ein Bettler, ein Trögler oder weiß ich nicht was. Und niemand nimmt sich seiner an, aber du hast den Auftrag, auf ihn einzugehen und ihm die wichtigste Lebensbotschaft für sein Leben zu geben. Und du weißt nicht, ob es daraus einen Reinhard Bonke gibt oder was für einen, aber der Herr weiß es. Versteht ihr, was ich meine? Diesen Augenblick wahrzunehmen, wo Gott dich gerade brauchen möchte, Liebe weiterzugeben, die Gott dir gegeben hat. Lukas schreibt diese Begebenheit von Zachäus. Lukas kannte Jesus nicht persönlich. Wisst ihr, was für ein Beruf dieser Lukas hatte, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat? Er war Arzt. Er war ein Geschulter. Er konnte schreiben, er konnte lesen, das konnten damals noch nicht viele. Und er hat sich bekehrt, vermutlich so zwischen 33 nach Christus und 47 nach Christus in Antiochia, wo die erste Heidengemeinde gegründet wurde, durch die Christen, die eben von Jerusalem vertrieben wurden, weil Saul ja alle verfolgte, Stephanus steinigte. Und man nimmt an, dass Lukas dort wohnte. Und Lukas bekehrte sich, dieser Arzt, zu Jesus und er war ergriffen von diesem Jesus. Er wollte alles herausfinden. Er recherchierte überall, wo er nur konnte und vor allem bei denen, die Jesus noch persönlich kannten. Versteht ihr? Er war hungrig. Er war verlangend, mehr von diesem Jesus zu erfahren. Und ich glaube, er war mit einigen Aposteln zusammen, die ihm persönlich, weißt du, wie Johannes, und das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes, voller Gnade und Wahrheit. Das sprudelte aus dem Johannes heraus und Lukas sog es auf. Und er war fähig, es auf Blatt zu bringen. Versteht ihr? Damals gab es das kaum, eine Schrift, die man weitergeben konnte, um zu lesen. Und deshalb widmete Lukas das Evangelium, Lukas-Evangelium, auch diesem Theophilus. Das war ein Senator, das war eine bekannte Persönlichkeit. Das machte man damals so, weil wenn der das gelesen hat, dann wollten es alle anderen auch. Dann musste es etwas Gutes sein, versteht ihr? Es ist ein Unterschied, ob der Papst etwas liest oder der Heinz. Es ist ein Unterschied, ob der Papst ins Montafon kommt oder der Heinz, oder? Da kommen so ein paar Personen, wenn der Heinz da ist, wenn der Papst kommt, läuft die halbe Welt zusammen. Hey, dieser Theophilus war damals wichtig und das wusste Lukas, geführt vom Heiligen Geist, und widmete ihm diese kostbare Schrift des Lukas-Evangeliums. Und wisst ihr, ich stelle mir das so vor. Zachäus lebte damals bestimmt noch, der Oberzöllner. Und Lukas hat etwas gehört, dass dieser Zachäus etwas mit diesem Jesus erlebt hat, etwas ganz Besonderes. Und ich kann mir vorstellen, er rief Zachäus an und können wir einen Termin ausmachen? Versteht ihr? Er sucht ihn wahrscheinlich in Jericho auf und klopft an die Tür. Und dann öffnet dieser Zachäus die Tür. Ich sehe es auch bildhaft, wie du, Manuel. Und dann schauen sich diese beiden Männer in die Augen. Boah. Dieser Lukas, der so hungrig war, alles zu erfahren, was dieser Jesus, dieser Sohn Gottes, sein Retter, der auch ihn herausgeliebt hat. Versteht ihr? Und dieser Zachäus, der das mit Jesus erlebt hat. Und ich, diese Männer saßen zusammen. Ich stelle mir das so vor. Und Zachäus beginnt, seine Geschichte zu erzählen, aus erster Hand. Verstehst du, nicht über drei Ecken, wo sich die Geschichte immer ein bisschen verändert, oder? Nein, eins zu eins. Und ich stelle mir so dieser Zachäus vor, wie er leuchtet aus den Augen, wie Annabelle, oder? Wenn man von Jesus spricht. So, und dieser Lukas hört zu. Weißt du, Lukas, ich war reich, ich hatte alles. Ich konnte mir alles leisten. Aber wisst ihr, was diesem Zachäus wirklich fehlte? Er war ausgegrenzt, genau, er war gehasst. Was ihm fehlte, und das fiel mir auch so auf, das war dieser innere Friede. Sein Gewissen bedrückte ihn, denn Zachäus kannte die Gebote. Er wusste, dass im 7. Gebot geschrieben steht, du sollst nicht stehlen. Wisst ihr, was Zachäus heißt übersetzt? Gerechter. Puh, alles andere als gerecht. Und mit dem war er ständig konfrontiert. Zachäus, Zachäus, Gerechter. Ich bekomme immer ein schlechteres Gewissen. Kennt ihr das, wenn man ein schlechtes Gewissen hat? Kennt ihr das? Wenn irgendetwas war, was nicht gut war, und wir merken, der Heilige Geist sagt, das war nicht gut. Wie ist das, wenn man keinen Ort hat, um die Last loszuwerden? Um Vergebung, um Versöhnung zu erlangen? Wird es da einem immer noch schwerer und man versucht, sich abzulenken und man versucht, irgendwie unter den Teppich zu wischen und loszuwerden und doch wird man es nicht los. Es muss ein furchtbarer Zustand sein. Vor vielen Jahren, als ich die Ausbildung zum Bäcker-Konditor gemacht habe, im zweiten Lehrjahr, ich hatte noch einen Lehrling, der im dritten Jahr war, und wir haben immer am Morgen früh um 2-3 Uhr haben wir angefangen, unser Brot zu machen. Dann so um 7 Uhr gab es Frühstück und um 8 Uhr haben wir dann die Patisserie gemacht. Wisst ihr, was Patisserie ist? Dessert, genau. So, und bis dahin war unser Chef dann auch in der Backstube. Nachher ist er dann gegangen, er hat uns noch die Arbeit gegeben und wir zwei waren dann alleine in dieser Backstube. Und plötzlich sagte der Roland, also der Oberlehrling, zu mir und sagte, hey, der Chef hat so einen großen Weinkeller. Der hat die besten Weine dort unten im Keller. Und er hat so viele, komm, wir holen doch eine Flasche, der merkt das nicht. Und er hat es auch nicht gemerkt, aber ein anderer hat es gemerkt. Und wir haben diese Weinflasche geholt und haben sie genüsslich ausgetrunken bei Patisserie und warmen Kipferli und Nusskipfel und alles, was es noch gab. Aber als ich nach Hause ging, hatte ich so etwas auf mir, das war mir gar nicht angenehm. Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Du hast etwas genommen, was du nicht nehmen darfst. Und glaubt mir, Leute, ich habe das 2 Jahre mit mir herumgetragen. 2 Jahre. Und immer wieder wurde ich daran erinnert, in den Predigten, in den Zeugnissen, in den zwischenmenschlichen Gesprächen, du hast etwas genommen, was du nicht hättest nehmen dürfen. Bis ich mich dann endlich überwunden hatte. Und ich war schon damals nicht mehr in der Firma, in der Bäckerei am Arbeiten. Ich habe 3 teure Weine gekauft, bin mit dieser Tasche in den Bäckerladen, in der Hoffnung, dass der Chef nicht da ist. Dummerweise war er da. Die Verkäuferin hat gesagt, ja, ist gerade hinten in der Backstube. Dieser Gang war so schwer. Und ich habe dem Peter gesagt, Peter, ich muss mich entschuldigen bei dir. wir haben dir damals eine Flasche Wein genommen und es war nicht richtig. Das hat ihn fast hinten rausgekippt. Er war ein kräftiger Mann, gell? Wir haben unsere Mehlsäcke, wiegten damals 50 Kilo. Und er hat 3 von denen getragen, gell? Auf einmal. Aber das hat ihn schier zurückgeworfen. Und ich habe gesagt, es tut mir leid, ich möchte dir den Wein mit Zinsen zurückgeben. Er hat das widerwillig angenommen, aber wisst ihr, was in meinem Herzen geschah? Ich war diese Last los und es kehrte so ein tiefer Friede in mein Herz ein. Glaubt mir, wie ich aus diesem Geschäft rausging. Ich dachte, ich berühre den Boden nicht mehr, wenn du diese Last los bist. Und ich kann mir so ein bisschen Zachäus vorstellen, als er mit Jesus zusammen war. Wie du gesagt hast, es wird uns nicht geklärt, was sie ausgetauscht haben. Aber ich glaube, Zachäus hat sein Herz vor Jesus ausgeschüttet. Er hat ihm alles hingelegt. Und wisst ihr was? Jesus hat diese Last mitgenommen nach Jerusalem. Er hat sie mitgenommen nach Jerusalem. Er hat sie nicht bei Zachäus gelassen. Und Zachäus hat diesen Frieden erlebt, den er so sehr begehrte. Diese innere Gewissheit, mir ist vergeben. Ich bin versöhnt. Ich bin geliebt. Alles, was er dort empfangen hat, hat er später den Menschen weitergegeben. Zachäus erzählt Lukas diese Geschichte. Lukas ist zutiefst berührt. Zachäus begehrte, so steht es im dritten Vers, Zachäus begehrte, Jesus zu sehen. Ich glaube, er hat vorher schon einiges gehört von Jesus. Und das hat natürlich sein schlechtes Gewissen noch mehr verstärkt, diese Last. Und dennoch, er begehrte, Jesus zu sehen. Diesen, von dem er schon vieles gehört hat. Und was mich auch darin so bewegt, ist, dass er nicht aufgegeben hat im ersten Moment, wo er nicht an Jesus rankam, weil er ja klein war und weil viele Menschen Jesus bedrängten. Viele wären vielleicht davongelaufen und gesagt, ja, dann ist halt heute jetzt nicht dran. Vielleicht gibt's ja eine andere Möglichkeit, mal ihn zu sehen. Aber er war so schlau und stieg auf den Baum. Aber das war diese Sehnsucht. Ich bin nicht zufrieden, nur zu hören von Jesus. Ich will Jesus erleben. Ich will ihm begegnen. Ich will ihn erfahren. Kennst du das? Kennst du das? Nicht zufrieden zu sein, nur von Jesus zu hören. Ich will Jesus erleben. Ist Jesus erlebbar, Margret? Ja. Ja. Man kann es irgendwie wie nicht erklären. Gell? Jedes Wort, das wir brauchen, um diese Begegnung und Erfahrung mit Jesus zu erklären, schränkt das ein, was man dann wirklich erlebt. Aber es ist wirklich diese Gegenwart Gottes, die man dann real spüren darf und wahrnehmen darf. Vor allem dann, wenn man merkt, ich habe versagt und ich darf mein Versagen Jesus bringen. Diese Anklage, die dann kommt wegen dem, was nicht gut war, die ist weg, weil der Ankläger kein Recht mehr hat, mich anzuklagen, wenn er meine Erlöse mir vergeben hat. Amen. Kennst du diesen Ankläger? Ja, der kommt immer wieder mal. Aber dann darf ich sagen, Jesus hat mir vergeben. Er ist mein Heiland, er ist mein Retter, er ist mein Löser, er ist mein Helfer. Halleluja. Wie wunderbar, wenn wir das sagen dürfen. Zachäus begehrte, Jesus zu erleben. Lukas begehrte, von Jesus zu hören und auch ihn zu erleben, wie ihn Zachäus erlebt hat. Zachäus gab nicht auf. Und dann kommt dieser Moment, wo dieser Jesus Zachäus anschaut und sagt, komm herab, Zachäus, ich muss heute bei dir ankehren. Es spricht so von einer Dringlichkeit. Merkt ihr? Heute muss ich bei dir einkehren. Morgen bin ich nicht mehr da. Heute ist der Tag. Jetzt ist die Stunde der Gnade. Wisst ihr, wir können an solchen Momenten auch vorbeigehen. Ich kann manchmal hier vorne predigen und darüber spreche ich jetzt ganz selten. Und ich sehe in eure Augen. Und ich sehe euch als Persönlichkeiten. Und ich merke sehr oft, wo der Herr am Wirken ist und wo nicht. Und das ist manchmal hochinteressant, dass auf dieser Seite Menschen so tief berührt werden durch die Kraft Gottes. Und auf dieser Seite oder umgekehrt merkst du, die Leute empfangen nicht. Was auch immer der Grund ist, es gibt kein Urteil darüber. Aber das ist manchmal interessant. Es gibt eine Gnadenzeit, wo man empfangen kann oder wo man auch versäumen kann. Und Zachäus nutzte diese Gnadenzeit. Wisst ihr, Jesus stand vor Jerusalem und hat geweint und hat gesagt, Jerusalem, Jerusalem, warum hast du die Zeit der Gnade nicht genutzt, um Rettung durch den Erlöser zu erfahren? Und darum kommt eben Gericht. Das, was Gott nicht will. Diese Zeit der Gnade zu nutzen, das war für Zachäus zentral und wichtig. Ich lasse dich nicht, denn du segnest mich denn. Und mit Freude nahm er ihn in sein Haus auf. Und ich glaube, so zentral der Schlüssel war für Zachäus, eben wie du gesagt hast, Manuel, er sah keine Anklage in den Augen Jesus. Keine Ausgrenzung. Jesus wusste nicht nur, dass er Zachäus heißt, er kannte auch seine Geschichte. Er wusste, dass er alles andere als gerecht war. Und trotzdem liebte er ihn. Und trotzdem war er bereit, mit diesem Sünder in ein Haus zu gehen. Aber nicht, um mit ihm ein Bier zu trinken. Sondern Jesus sah die Last auf dem Herzen Zachäus. Jesus sah sein Verlangen und seine Sehnsucht, diese Last loszuwerden und Frieden zu bekommen mit sich selbst, mit Gott und mit den Menschen. Jesus kehrte in sein Haus ein. Wow! Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und so du mir die Tür öffnest, so werde ich einkehren bei dir und mit dir das Mahl nehmen. Offenbarung steht das. Dieses Angebot, ihr Lieben, ist jeden Tag neu da. Nicht, weil wir uns jeden Tag neu bekehren müssen oder von neuem geboren werden müssen, aber weil Jesus Gemeinschaft mit dir haben möchte. Nutzt du diese Zeit der Gnade? Nutze diese Zeit, wo du die Nähe zu Jesus erleben darfst, wo du wie Lukas hungrig nach mehr von diesem Jesus bist. Ich will alles erfahren, was es zu erfahren gibt von diesem Jesus. Nicht wissen, sondern erleben, erfahren. Halleluja. Jesus sagt dann am Schluss, diesem Haus ist heute Rettung geschenkt worden, das Heil. Ihr Lieben, ich denke manchmal, wir sind schon so in einer christlichen Routine, dass wir gar nicht mehr richtig realisieren, was das bedeutet, wenn ein Mensch gerettet wird. Und vor allem diese Schlüsselperson, dieser Zachäus, der ein Multiplikator dessen sein soll, was Jesus ihm geschenkt hat. Rettung ist diesem Haus widerfahren. Und Jesus sagt dann, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Wow, was ist denn das wieder für eine Aussage? Ja, klar war er Abstammung von Abraham irgendwann, oder? Aber Jesus wollte damit etwas viel Wichtigeres sagen. Denn Abraham wurde nicht gerecht durch das Einhalten der Gebote und der Rituale und der Gesetze, sondern durch den Glauben an seinen Gott. Abraham ist der Vater des Glaubens. Er ist ein Zeugnis für Christus. Denn aus Gnade werden wir gerettet, durch den Glauben an Jesus Christus. Halleluja. Und das wollte Jesus ihm hier sagen und uns hier sagen. Du wirst nicht gerettet, weil du gut bist. Du wirst nicht gerettet, weil du ganz besondere Dinge tust. Oder wenn du bestimmte Rituale einhältst oder die Gebote hältst und dich so sehr bemühst, Gott gut zu leben. Du wirst gerettet, weil du Jesus Christus als deinen Erlöser und Retter in dein Lebenshaus einlässt. Dann geschieht dieses Wunder der Wiedergeburt, wo es nicht etwas Gemachtes ist, sondern vom Himmel her gewirkt. Dieses Wunder der neuen Geburt, wo Christus in dein Leben eingezogen ist oder einzieht. Er, der Herr des Lebens, er ist das neue Leben in dir. Und du lebst ihn jetzt, Jesus. Verstehst du? Du lebst nicht mehr dich weiter, sondern du lebst Jesus weiter. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und darin dürfen wir wachsen und zunehmen, indem wir so hungrig sind wie Lukas. Nach mehr von Jesus. Halleluja. Jesus ist der Weg. Und die Wahrheit und das Leben. Er ist das Kostbarste und Wertvollste, was wir Menschen hier auf Erden haben können. Er ist alles. Er ist die Quelle des Lebens, der Lebensfülle. Er ist die Quelle des himmlischen Friedens. Es ist ein Friede, den die Welt nicht geben kann, auch wenn dein Bankkonto voll ist. Und du sagen kannst, ich habe alles, was ich brauche und doch keinen Frieden haben. Er ist der Friedefürst. Halleluja. Frieden mit Gott, dem Vater. Frieden mit Jesus. Frieden mit sich selbst. Was für ein Geschenk. Halleluja. Und das hatte Folgen im Leben von Zachäus. Und ich denke manchmal, je tiefer ein Mensch im Schlamassel der Sünde und des Todes ist und herausgerettet wird, umso stärker ist sein Zeugnis, denke ich manchmal. Je tiefer die Not, die ein Mensch durchlaufen ist in seinem Leben und herausgerettet wurde, umso heller leuchtet sein Lebenszeugnis. Und im Grunde genommen haben wir alle dieses Lebenszeugnis, die gerettet sind. Weil wir alle waren verloren. Wir alle waren Sünder. Wir alle waren dem Tod geweiht. Aber nun sind wir durch sein Blut gerettet. Und so dürfen wir zum Abendmahl gehen. Ich wünsche und ich bete für mich und für uns alle, dass wir nie diesen Hunger nach Jesus verlieren. Dieses Verlangen nach mehr von Jesus wie ein Lukas. Dass wir solche Schlüsselzeugen sein dürfen wie ein Zachäus zur damaligen Zeit in dieser Stadt, in der er lebte. Das wünsche ich mir für mich und für uns alle, dass dieses Feuer der ersten Liebe mächtig lodet in unserem Herzen, dass wir diese Liebe ausstrahlen aus uns und die Menschen erkennen, wow, die haben etwas, was wir nicht haben. So wie Zachäus sagte, das, was dieser Jesus hat, das brauche ich auch. Halleluja. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Wort heute Morgen, für deine Gegenwart. Herr, du siehst unsere Herzen und du siehst, wo wir vielleicht in der ersten Liebe abgekühlt sind. Wo es nicht mehr so brennt wie im Herzen von einem Zachäus oder im Herzen von einem Lukas. Herr, ich bete, dass diese Leidenschaft, dieser Hunger, dieses Verlangen nach dir, Jesus, so wie du es beim Abendmahl mit den Jüngern auch gesagt hast, mich hat es so verlangt, mit euch dieses Mahl zu nehmen. Herr, dass dieses Verlangen wieder neu einkehrt in unser Leben, diese Sehnsucht, Herr. Nicht nur vom Hörensagen zu wissen, sondern dich zu erleben, Jesus, jeden Tag neu, immer und immer wieder. Dass du so real in unserem Leben bist, wie dich Zachäus kennengelernt hat. So real. Oh, dass wir in deine Augen schauen dürfen, Jesus, wie Zachäus in deine Augen geschaut hat. Dass wir dich erleben dürfen, Herr, wie Zachäus dich erleben durfte, Herr. Dass unser Leben dieses Zeugnis wird, zu dem du uns berufen und bestimmt hast, Jesus. Herr, und wir dürfen Schlüsselpersonen sein in dem Ort, wo du uns gerade hingestellt hast. Dass deine Liebe aus auch unserem Leben heraus sprudelt und fließt, Jesus. Dass die Menschen in diesen Frieden in unserem Herzen sehen und erleben. Mitten in den Stürmen drin, doch in diesem Frieden Gottes ruhen dürfen. Weil wir wissen, unser Gott versäumt uns nicht und verlässt uns nicht. Er ist alle Tage bei uns bis ans Ende der Zeit. Halleluja. Jesus wusste um die Not von Zachäus. Und er wusste, dass er bei Zachäus einkehren muss. Das war sein Auftrag. Und er war auf nichts anderes fokussiert als auf diesen einen Moment. Auch wenn hunderte Menschen ihn umgaben, er war auf diesen einen Moment fokussiert von Anfang an. Das war der Grund, warum er durch Jericho laufen musste. Und weißt du, Jesus ist heute Morgen hier. Und vielleicht bist du auch eine Person, die so Not hat im Leben wie vielleicht ein Zachäus. Du weißt, da sind Dinge gelaufen, die waren nicht richtig vor Gott. Und vielleicht vieles anderes mehr. Jesus ist da, um dir deine Last abzunehmen. Er ist da, um dir zu begegnen. Er ist da, um dir wieder ganz neu diesen Frieden Gottes zu schenken, den nur er geben kann. Ich glaube, dass Jesus vor jedem Einzelnen steht heute Morgen. Und dass Jesus dich fragt, was möchtest du, dass ich dir tue? Und wir möchten jetzt einfach einen ganzen kurzen Augenblick noch stille sein, wo du einfach sagen kannst, Jesus, ich bringe dir all das, was mich bedrückt. All meine Sorgen, all meine Nöte, all meine Gefühle, die durcheinander sind, meine Gedanken, die durcheinander sind, all das, was nicht passt und nicht gut ist und nicht stimmt, alles, was so schwer auf meinen Schultern liegt, glaube mir. Glaube mir. Jesus steht jetzt vor dir, wie er vor Zachäus stand, vor Zachäus stand. Und er nimmt dir diese Last jetzt ab, wenn du sie ihm gibst. Und wenn du bereit bist, loszulassen und ihm ganz neu zu vertrauen, dass er weiß, um was es geht und dass er weiß, was du brauchst, gerade jetzt, bring es ihm. Danke, Jesus. Es gibt keine Schuld im Leben eines Menschen, für die Jesus nicht bezahlt hat. Und es gibt keine Schuld und Sünde, die Jesus nicht vergeben würde. Wenn du bereit bist, deine Herzenstür ihm zu öffnen und ihm alles zu sagen, was dich bedrückt. Halleluja. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir so sehr, Herr. Du bist so wunderbar. Ich danke dir, dass deine Liebe fließt gerade jetzt. Und ich danke dir, Herr, dass diese Worte, die wir hören durften heute Morgen, so auf guten Boden gefallen sind, dass sie 30, 60 und 100-fach Frucht bringt. Und ich danke dir, Herr, dass du auch der Herr bist, der unsere Seelen heilen kann. Wo sie zerbrochen sind, wo Enttäuschung hineingekommen ist, wo man uns missbraucht hat mit weiß ich nicht was. Du heilst unsere Seele. Ich preise dich. Und was zerbrochen ist, machst du wieder neu und ganz. Das bist du, Jesus. Denn du bist gekommen, um alles neu zu machen. Ich preise dich, Herr, dass heute Morgen das Ewige, das das Vergängliche berührt. Dass heute Morgen das Ewige, das Vergängliche berührt. In Jesu Namen. Vielleicht verstehst du diese Aussage nicht, das macht nichts. Aber das Ewige berührt heute Morgen das Vergängliche und bringt es in die Bestimmung Gottes hinein. In Jesu wunderbaren Namen. Das ist unser Gott. Halleluja. Danke, Jesus. Emil, kommst du nach vorn und liest uns den Text für das Abendmahl? Es ist auch hier wichtig, dass wir einfach in unserem Herzen ausgerichtet sind auf Jesus. Und das Abendmahl ist ein Mahl, das uns gegeben ist zur Gesinnung, zur Erinnerung, was Jesus für uns getan hat. Es ist immer wieder gut, wenn ich mich niederknien darf vor dem Kreuz und mir bewusst werden darf, was Jesus für mich tat. Es ist auch ein Verkündigungsmahl, dass wir verkünden, Jesus ist für uns gestorben, er ist auferstanden, er lebt. Es ist auch ein Gemeinschaftsmahl, darum nehmen wir es auch als Gemeinde. Wir sind ausgerichtet auf dieses Vollbracht, das Jesus gerufen hat am Kreuz von Golgatha. Halleluja. Danke, Emil.
Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die 12 Apostel mit ihm. Da sagte er zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mir gewünscht, dieses Pascha mit euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch, dass ich nicht mehr davon essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sagte, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen und sagte, das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.
Danke vielmals, Emil. Wir machen so, dass wir vielleicht eine Musik einlegen können und dass ihr einfach nach vorne kommt und das Brot und den Traubensaft mitnehmt, einen Platz sitzt und einfach mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist zusammen dieses Mahl nehmt. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud unsere Schmerzen auf sich. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist wegen unserer Schuld verwundet und wegen unserer Sünde zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Für wahr, er trug unsere Krankheiten und lud unsere Schmerzen auf sich. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus, ich preise dich, dass du nicht nur unsere Sünden hinaufgetragen hast, sondern auch unsere Krankheiten. Und ich preise dich, dass dein Blut heute noch dieselbe Kraft hat. dass heute noch Wunder und Zeichen geschehen dürfen. Und ich glaube, dass du, Herr, heute Morgen Menschen berühren möchtest unter uns, die gesundheitlich angeschlagen sind. Und ich danke dir, dass du es tust, gerade jetzt in diesem Augenblick. Egal, was das Gebrechen ist, er ist der Arzt, der keine medizinischen Grenzen kennt. Halleluja. Ich empfinde, wir sollten uns die Hände geben. Machen wir doch irgendwie, wenn es geht, einen Kreis. Und dass wir genau für das nochmals beten, dass Heilung fließt. Genau. Halleluja. Oh Jesus, da ist noch ein, muss noch eine Lücke geschlossen werden, genau. Geht nicht ganz auf. Ihr könnt euch auch zu dritt halten. Jawohl, ihr braucht einfach den Kontakt. Ja. Musst Veronika loslassen, Emil. Ja, genau, wunderbar. Halleluja. Wir sind eins in Jesus Christus. Amen. Eine Gemeinde, seine Familie. Herr Jesus, und wir stehen vor dir in dieser Einheit. Im Wissen, du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dir ist alles möglich, gerade jetzt. Und wir glauben, dass die Kraft deines Blutes jetzt unsere Leibe durchströmt. Und jede Krankheit konfrontiert ist mit der Kraft deines kostbaren Blutes, Jesus Christus. Dass dein Wort dieselbe Autorität hat heute wie damals. Für wahr, du trugst all unsere Krankheiten hinauf ans Kreuz, auf das uns Heilung und Wiederherstellung zuteil wird, nach Geist und nach Seele und nach Leib. In Jesu wunderbarem Namen. Und ihr seid gesegnet. Ihr seid gesegnet durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen.